Wir feiern die Geburt Jesu und die ganze Welt ist in Weihnachtsstimmung. Wir feiern seine Auferstehung und der größte Teil der Welt erkennt Ostern als einen ganz besonderen Tag im Jahr an. Aber heute ist Pfingsten und kaum jemand bekommt das wirklich mit. Klar, wir haben morgen Feiertag, ihr merkt das alle, ich merke das nicht, ich habe montags immer frei. Aber Pfingsten fällt irgendwie schnell so runter. Man sagt, ja, Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes und Heiliger Geist kann man nicht so ganz greifen, deshalb weiß man nicht so genau, was man da feiern kann. Natürlich ist es richtig, den Heiligen Geist zu feiern, aber an Pfingsten, da geht es um noch mehr. Pfingsten ist nicht nur das Fest, an dem wir den Heiligen Geist bekommen haben. Also an dem gefeiert wird, dass wir den Heiligen Geist bekommen haben. Pfingsten ist gleichzeitig auch der Geburtstag der Gemeinde. Also ich meine jetzt nicht den Geburtstag unserer Gemeinde, wann der ist, weiß ich leider nicht. Pfingsten ist der Geburtstag der Gemeinde Jesu Christi, der ganzen Gemeinde. Und Gott hat uns das wunderbare Geschenk gemacht, dass wir ein Teil davon sein dürfen. Im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte beschreibt uns Lukas die Entstehung der Gemeinde. Im ersten Kapitel hat er davon berichtet, wie Jesus sich mit den Jüngern auf dem Ölberg traf und ihnen erklärte, dass sie auf der ganzen Welt seine Zeugen sein sollten. In Apostelgeschichte 1, Vers 6 und 8, Vers 6 bis 8 lesen wir dazu. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Ihr seht vielleicht an der Stelle hier schon, das ist eine Verheißung, ein Versprechen, die gleichzeitig mit einer Aufgabe verbunden ist. Ihr werdet meine Zeugen sein, weil ihr den Heiligen Geist bekommt. Und dann kommt in Apostelgeschichte 1, Vers 9 das Fest, das zwischen Ostern und Pfingsten liegt. Himmelfahrt. Zwischen Ostern und Pfingsten liegt nochmal Himmelfahrt. Dort heißt es, und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Jesus wurde weggenommen. In der Schriftlesung vorhin aus dem Johannesevangelium, aus Johannes 16, da haben wir gelesen oder gehört, dass Jesus gesagt hat, es ist gut, dass ich weggenommen werde. Denn erst wenn ich weggenommen bin, kann ich den Tröster schicken. Und nun wurde er weggenommen. Die Jünger blickten zunächst noch ein bisschen verwirrt in die Wolken hinein, kann man verstehen, bevor sie dann schließlich nach Jerusalem weggingen. Sie gingen zurück nach Jerusalem, um zu warten und zu beten. Und ich möchte die Geschichte aufgreifen, indem ich zunächst einmal Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 13 lese. Also Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 13. Und dort heißt es, und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind. Und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer. Und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir dann jeder seine eigene Muttersprache? Parther und Meder und Elamiter und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien. Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zum anderen, was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll von süßem Wein. Das ist es, was Lukas uns über das Pfingstwunder berichtet hat. Es ist wahrscheinlich, ja, was heißt wahrscheinlich? Es ist ganz sicher etwas, was die Jünger niemals in ihrem ganzen Leben vergessen haben. Es ist wahrhaft was Besonderes, was damals geschehen ist. Aus Jüngern wurden Apostel. Aus ängstlichen Männern wurden mutige Prediger. Und aus einem komischen Haufen von Nachfolgern Jesu wurde die Gemeinde Jesu Christi. Und dabei ist es durchaus interessant, dass einige der Leute, die dort waren, zu dem Urteil kamen, dass die Apostel betrunken waren. Warum ist das interessant? Nun ja, zum einen zeigt es uns, dass da natürlich mal wieder einige Leute dabei waren, die nicht verstanden, was dort gerade Großartiges vor ihren Augen geschah. Es waren mal wieder Leute da, die nicht mitbekamen, wie Gott wirkt. Aber das meine ich nicht. Denn es gibt noch etwas Interessantes an der Tatsache, dass die Menge dachte, die Jünger wären besoffen. Denn das sagt uns etwas über die Stimmung, die an diesem Tag herrschte. Es muss eine ausgelassene, eine fröhliche Stimmung gewesen sein. Also ausgelassen, nicht ausschweifend, nicht falsch verstehen. Freudig, aber sauber. Die Jünger, die waren voller Begeisterung. Sie waren glücklich, sie strahlten, sie waren begeistert. Was die Jünger taten, ist ungefähr das, wovon Jesus in Lukas 6, Vers 45 geredet hat. Und dort sagt er nämlich, ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens. Und ein Böser bringt Böses hervor aus dem Bösen. Denn wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Luther übersetzt das so ein bisschen komisch. Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Das, was in meinem Herzen ist, das, was mich begeistert, das kommt aus meinem Mund auch raus. Was die Jünger erlebt hatten, sprudelte nur so aus ihnen heraus. Das, wovon ihr Herz erfüllt war, fand seinen Weg durch ihren Mund in die Ohren der Zuhörer. Ich mag die Geschichte über drei Goldsucher, die während des Goldrauschs in Kalifornien eine reiche Goldader fanden. Sie erkannten, welch großartige Entdeckung sie gemacht hatten und dachten sich, wir werden reich, solange niemand sonst davon erfährt. Also gaben sie sich gegenseitig das Versprechen, ihren Fund geheim zu halten. Sie steckten ihren Claim ab und machten sich anschließend auf den Weg in die nächste Stadt, um ihn anzumelden und um die nötige Ausrüstung für den Abbau des Goldes zu besorgen. Getreu ihrem Versprechen sagten sie zu niemandem ein Wort. Sie erledigten alles, machten ihre Besorgungen und kehrten dann zu ihrer Mine zurück. Aber als sie das taten, folgten ihnen eine große Menge goldgieriger Abenteurer. Warum? Warum folgten ihnen diese Männer? Sie hatten doch überhaupt nichts über ihren Fund gesagt. Nun, der Grund dafür war, dass sie ihre Gesichter verraten hatten. Ihre Gesichter strahlten in der Vorfreude auf den Reichtum, der ihnen schon bald gehören würde. Und alle, die ihnen begegnet waren, wussten, dass sie etwas ganz Besonderes gefunden hatten. Also folgten sie ihnen. Denn wes das Herz voll ist, das geht der Mund über. Und wenn der Mund es schafft zu schweigen, dann sind es die Augen, die Bände sprechen. Ein berühmter Motivationsredner wurde einmal nach seiner schwierigsten Rede gefragt. Und er antwortete, nun, die schwierigste Rede war, als ich gebeten wurde, bei einer internationalen Tagung von Bestattern zu sprechen. Meine Aufgabe war, ihnen zu erklären, wie sie traurig aussehen können, während sie eine Beerdigung durchführen, durch die sie 20.000 Dollar verdienen. Ihr seht, wenn man Freude in sich trägt, ist es sehr schwer, sie nicht zu zeigen. Und genau so ging es damals an diesem ganz besonderen Pfingstfest den Jüngern. Die Jünger, die sich dort versammelt hatten und den Heiligen Geist bekommen hatten. Die Jünger, die strahlten, die begeistert waren, die einfach nur fröhlich waren. Christen sollten fröhlich sein, denn sie haben Grund zur Freude. Und Pfingsten zeigt uns das. Doch dann gibt es da auch noch die Geschichte, die die amerikanische Schriftstellerin Irma Bombeck über einen kleinen Jungen erzählte. Über einen kleinen Jungen, der mit seiner Mutter in der Kirche war. Er war ein guter Junge, ruhig und gut erzogen. Er verursachte keine Probleme. Aber hin und wieder stand er in der Kirchenbank auf, drehte sich um, sah die Leute hinter sich an und lächelte sie an. Sein Lächeln war ansteckend. Schon bald begannen alle hinter ihm, ihn ebenfalls anzulächeln. Es lief alles gut, bis seine Mutter bemerkte, was der kleine Junge da tat. Als sie es mitbekam, packte sie ihn am Ohr, drehte es ein wenig und sagte ihm, er solle sich hinsetzen und daran denken, dass er in der Kirche sei. Als er daraufhin anfing zu schluchzen und zu weinen, drehte sie sich zu ihm und sagte, so ist besser. Es ist irgendwie traurig, dass manche Menschen den Eindruck haben, dass alles düster und traurig sein muss, wenn wir in den Gottesdienst gehen. Und es ist traurig, dass manche Menschen denken, es gäbe hier nichts, was wirklich Freude in unser Leben bringt. Dabei ist das doch Quatsch. Wir haben doch so viel Grund, uns zu freuen. Pfingsten zeigt, dass die ersten Christen eine unaussprechliche Freude in der Gemeinde des Herrn Jesus Christus entdeckten. Es war eine derart große Freude, dass die Passanten es sich nur mit Alkohol erklären konnten. Dabei sollte eine fröhliche und begeisterte Stimmung in der Gemeinde Jesu doch alltäglich sein. Denn Christen können auch ohne Alkohol fröhlich sein. Paulus macht das sehr deutlich, als er in Philipper 3, Vers 1 schreibt, freut euch in dem Herrn, dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Und so ist es auch nicht überraschend, dass er direkt im nächsten Kapitel in Philipper 4, Vers 4 tatsächlich wieder dasselbe schreibt. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Das Pfingstfest damals war ein einmaliges Ereignis in der Geschichte. Und es war ein freudiges Ereignis. Die Gemeinde wurde geboren. Es war ein Ereignis, das Freude hervorrufen sollte. Und es war ein Ereignis, das zeigt, wie die Gemeinde heute auch aussehen sollte. Voller Freude. Aber es gibt natürlich noch mehr, was wir von Pfingsten lernen können. Wir sehen hier nämlich, und jetzt kommt die riesengroße Überraschung für euch, dass die Gemeinde von Jesus geschaffen wurde. Okay, ich weiß, das ist jetzt keine besonders neue Erkenntnis. Aber auch wenn sie nicht neu ist, so ist sie dennoch von ungeheurer Wichtigkeit. Er hat sie gegründet und er hält sie am Leben. Er kümmert sich um sie. Viel zu oft reden wir uns ein, dass wir dafür verantwortlich sind, hier alles am Laufen zu halten. Viel zu oft denken wir, dass wir die alleinige Verantwortung für die Gemeinde haben. Aber Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Wir sind seine Gemeinde und er trägt die Verantwortung. Unser Verhalten zeugt viel zu oft eher von der Vorstellung, dass Petrus damals eine Apostelversammlung einberufen hat und gesagt hat, wir haben uns hier heute versammelt, um darüber zu diskutieren, wie wir Jesu Auftrag am besten umsetzen könnten. Jesus ist weg, wir haben einen Auftrag, wie können wir das machen? Nachdem sie dann eine Weile angeregt diskutiert hatten, stellte schließlich Jakobus den Antrag, eine Gemeinde zu gründen. Johannes unterstützte den Antrag, sie stimmten ab und eine knappe Mehrheit war dafür. Also gründeten sie eine Gemeinde in Jerusalem. So verhalten wir uns oft. Aber so ist das damals eben nicht gelaufen. Erinnert ihr euch daran, wie es in der Bibel beschrieben wird? Wie steht es in Vers 2? Und es geschah plötzlich ein Brausen, wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und woher kam das Brausen? Vom Himmel. Es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel. Von dort, wohin Jesus kurz zuvor zurückgekehrt war und von dort, wo er den Heiligen Geist senden wollte. Jesus hat die Gemeinde begonnen. Jesus hat die Gemeinde gegründet. Jesus hat die Gemeinde ins Leben gerufen. Es ist seine Gemeinde, nicht unsere. Wir sind nur ein Teil von ihr. Und es ist wichtig für uns, dass wir das erkennen. Und was müssen wir tun, wenn wir das erkannt haben? Nun, vor einigen Jahren machten in Amerika zwei große christliche Konfessionen Werbung im Radio. Und in der Werbung baten sie ihre Mitglieder darum, in die Kirche zurückzukehren. Wäre vielleicht auch mal was, was wir in Deutschland auch machen könnten. In einem dieser Werbespots hieß es, die Konfession habe erkannt, dass sie einen Fehler gemacht haben. Dort hieß es, wir haben uns von dem Fundament entfernt, auf dem die Gemeinde gebaut wurde. Und jetzt kehren wir zurück. Wir wenden uns wieder dem Wort Gottes zu. Bitte kommen Sie wieder nach Hause zurück. Das ist doch mal eine schöne Werbung, oder? Ich meine, ich mag Werbung normalerweise nicht so, aber so eine Werbung ist doch schön. Und noch viel wichtiger, das ist ein schöner und wichtiger Vorsatz dieser Gemeinde. Genau das ist es, was wir als Gemeinde Jesu Christi tun müssen. Das Wort Gottes muss unser Fundament sein. Und wenn wir uns davon entfernt haben, dann müssen wir dorthin zurückkehren. Und wenn wir das tun, dann müssen wir keine Angst um unsere Gemeinde haben. Denn dann ist es eben wirklich nicht unsere Gemeinde, sondern Jesu Gemeinde. Und nicht umsonst sagt Jesus in Matthäus 16, Vers 18, und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Wisst ihr, was uns das sagt? Die Gemeinde Christi ist unsterblich. Das trifft jetzt natürlich nicht auf jede einzelne Gemeinde vor Ort zu, vielleicht auch nicht unbedingt auf unsere, keine Ahnung. Aber die Gemeinde Christi ist unsterblich. Von Anbeginn der Zeit, vor Grundlegung der Welt, hatte Gott die Gemeinde im Sinn. Und Jesus hat versprochen, dass selbst die Pforten der Hölle sie nicht überwältigt werden. Denn es ist Jesu Gemeinde, nicht unsere. Und er passt drauf auf. Und er möchte, dass diese Gemeinde für die Wahrheit steht, dass sie unerschütterlich in der Darstellung des Evangeliums ist und dass ihr sein Wort als Fundament dient. Denn es ist seine Gemeinde. Jesus kam auf diese Welt. Deshalb feiern wir Weihnachten. Durch seinen Tod und seine Auferstehung hat er Sünde, Tod und Teufel besiegt. Deshalb feiern wir Ostern. Aber anschließend hat er uns seine Gemeinde geschenkt. Und deshalb feiern wir Pfingsten. Er hat seine Gemeinde gegründet und sie uns zur Verfügung gestellt, uns hineingesetzt und uns zu seiner Gemeinde gemacht. Als nächstes sehen wir, dass der Auftrag der Gemeinde darin besteht, einer verlorenen und sterbenden Welt die Liebe Gottes zu vermitteln. Denn ob ihr es glaubt oder nicht, die eigentliche Intention des Pfingstwunders ist Kommunikation. Es ist wirklich eine Schande, dass die ganze Idee des Zungenredens so ein kontroverses und umstrittenes Thema geworden ist. Wenn wir aber lesen, was hier am Pfingsten geschah, dann ist die Wahrheit, dass Gott den Aposteln die Gabe der Zungenrede zu einem ganz bestimmten Zweck gegeben hat. Und zwar zum Zweck der Kommunikation. In Apostelgeschichte 2, Vers 6 haben wir vorhin gelesen, als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Die Apostel hatten ein ganz praktisches Problem mit der Kommunikation, weil dort Menschen aus vielen verschiedenen Nationen waren. Ihr braucht euch doch nur mal die lange Liste der Nationen aus den Versen 9 bis 11 nochmal anzusehen. Und dann wird euch ganz schnell klar, dass da eine Sprachbarriere bestand. Weil Gott aber wollte, dass jeder von ihnen die Botschaft wirklich verstehen konnte, vollbrachte er ein Wunder, damit die Apostel seine Botschaft weitergeben konnten. Und schlagartig war den Aposteln klar, was sie tun sollten. Und deshalb lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 14 bis 16, da trat Petrus auf mit den 11, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, ihr Juden, liebe Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst die dritte Stunde am Tag, sondern das ist, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und dann begann Petrus mit den Worten des Propheten Joel und predigte den anwesenden Schaulustigen von Jesus. Und er sagte ihnen in Apostelgeschichte 2, Vers 22 bis 24, ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen durch Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Diesen Mann der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es denn unmöglich war, dass er vom Tode festgehalten werden könnte. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 36 am Ende seiner Pfingstpredigt. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Das ist die Botschaft, die unters Volk sollte. Das Besondere an diesem Pfingsttag war nicht das Pfingstwunder mit den Leuten, die plötzlich die Rede in ihrer eigenen Sprache hören konnten. Das Wichtige ist nicht dieses Wunder, das Wichtige ist die Predigt des Petrus. Darum geht es. Diese Botschaft sollte unter das Volk. Jesus wurde gekreuzigt, ist wieder auferstanden und wurde von Gott zum Christus gemacht, als Retter der Welt. Das ist die Botschaft, das ist das Wichtige an Pfingsten, nicht dieses Sprachwunder. Die Botschaft ist das Wichtige und der Auftrag der Gemeinde ist es, diese Botschaft weiterzugeben. Damals gebrauchte Gott ein Wunder, damit die Jünger die Botschaft weitergeben konnten. Und für ein solches Wunder können wir Gott nur loben und preisen. Heutzutage dagegen müssen wir in der Regel dafür arbeiten, dass diese wunderbare Botschaft auf der ganzen Welt verbreitet wird. Und warum müssen wir das machen? Weil wir es können. Wir übersetzen die Bibel in verschiedene Sprachen und versuchen, Bekehrte aus verschiedenen Ländern zu gewinnen und sie als Missionare zu ihren eigenen Völkern zurückzusenden, weil die eh viel besser verstanden werden als wir. Aber das wäre damals an diesem Pfingstfest zeitlich schlicht und einfach nicht möglich gewesen. Deshalb vollbrachte Gott dieses Wunder. Sie konnten nicht darauf warten, bis die Bibel in andere Sprachen übersetzt wurde und Gläubige aus unterschiedlichen Ländern bereit waren, in ihrer Sprache zu predigen. Nein, die Zeit hatten sie nicht. Und deshalb dieses Wunder. Und dennoch ist unser Auftrag derselbe wie damals. Auch unsere Botschaft ist dieselbe wie damals. Und wir sollen tun, was immer nötig ist, um diese Botschaft in die Welt zu bringen. Denn in dem Moment, in dem du ein Christ wurdest, in dem Moment, in dem ich ein Christ wurde, hat Gott uns beauftragt, diese einfache Botschaft mit unserem kleinen Teil der Welt zu teilen. Habt ihr schon mal was von Roland Stewart gehört? Vermutlich eher nicht. Roland Stewart ist eine ehemalige Berühmtheit der amerikanischen Medienwelt. Anfangs war sein Ziel einfach nur, möglichst oft im Fernsehen zu sehen zu sein. Menschen haben komische Hobbys, ich weiß. Sein Ziel war, möglichst oft im Fernsehen zu sehen zu sein. Und dazu setzte er sich eine bunte Afro-Perücke auf und stellte sich bei den verschiedensten Sportveranstaltungen ins Bild der Fernsehkameras. Und wegen seiner Originalität wurde er tatsächlich besonders oft übertragen und erlangte so eine gewisse Berühmtheit. Aber er war ein Trinker, ein Alkoholiker. Erst als er 1980 zum Glauben gekommen war, heilte Gott ihn. Und im Lauf der Zeit wurde ihm klar, dass das Wort Gottes von Hunderttausenden, vielleicht sogar von Millionen von Menschen gesehen würde, wenn er wie bisher bei großen Sportveranstaltungen auftauchen und dabei das Wort Gottes in die Kameras halten würde. Und fortan nutzte er seine Popularität und machte mit bedruckten T-Shirts und Schildern auf religiöse Inhalte aufmerksam. Er lebte ein spartanisches Leben. Gemeinsam mit seiner Frau fuhr er im Durchschnitt 88.000 Kilometer pro Jahr in einem alten, ramponierten Van, erzählte seine Geschichte und benutzte das Geld, das sie sammelten, um Eintrittskarten für große Sportereignisse zu kaufen. Nur um dort ein Plakat mit der Aufschrift Johannes 3, Vers 16 hochzuhalten. Eigentlich interessierte er sich gar nicht für Sport. Auf diese Weise war Roland Stewart bei Golfturnieren, Fußballmatches, Olympischen Spielen, Parteiveranstaltungen der Republikaner und der Demokraten, sowie bei der Hochzeit von Prinz Charles und Lady Diana zu sehen. Selbst in einer Folge der Simpsons hat er es mit seinem Johannes 3, Vers 16 Schild geschafft. Es wäre wirklich interessant zu wissen, wie viele Menschen wegen Roland Stewart Johannes 3, Vers 16 aufgeschlagen und dort gelesen haben, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wir wissen nicht, wie viele es getan haben, aber wir wissen, den Hinweis darauf haben Millionen gesehen. Nur der Vollständigkeit halber, Leider verschlechterte sich Rowlands geistliches Leben mit zunehmender Berühmtheit und er sitzt mittlerweile im Gefängnis. Also Berühmtheit kann manchmal sehr schlecht für Christen sein. Seine grundsätzlich gute Idee schmälert das aber trotzdem nicht. Auf einfache Art und Weise hat er Millionen von Menschen auf das Evangelium hingewiesen. Nun mag es nicht dein Ding sein, dich mit einem solchen Plakat in die Öffentlichkeit zu wagen. Aber der Punkt ist, da war ein Mann, der seine Fähigkeiten nutzte, um den Auftrag der Gemeinde zu erfüllen. Und wenn du zum Glauben gekommen bist und zu Jesu Gemeinde gehörst, dann erwartet Gott auch von dir, dass du tust, was immer nötig ist, um die gute Botschaft einer verlorenen und sterbenden Welt zu vermitteln. Denn das ist der Auftrag der Gemeinde. Die Gemeinde wurde also von Jesus gegründet und soll seine Liebe weitergeben. Aber die Gemeinde ist auch eine einzigartige Gemeinschaft. Wir haben vorhin gelesen, wie Petrus gepredigt und die Leute zur Umkehr gerufen hat. In der Apostelgeschichte 2, Vers 37 bis 41 lesen wir die Folgen von dieser Predigt. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Also wie gesagt, das Wichtige ist die Botschaft, nicht das Wunder. Als sie es hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Paulus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Auch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Wie gesagt, die Geburt der Gemeinde. Könnt ihr euch diese Leute vorstellen? Sie hatten zum ersten Mal die gute Nachricht von Jesus gehört, taten Buße und ließen sich taufen. An diesem Pfingstfest gab es 3000 Neubekehrte. 3000 Menschen, die ein neues Leben begannen und die plötzlich alle etwas gemeinsam hatten. Sie alle wussten, dass sie gesündigt hatten. Sie wussten, dass Jesus ihretwegen hatte sterben müssen. Doch sie hatten ihre Sünden bereut. Sie waren erlöst worden. Ihnen wurde vergeben und sie hatten durch den Heiligen Geist eine direkte Verbindung zu Gott bekommen. Plötzlich waren sie Teil einer neuen Gesellschaft. Sie hatten eine Welt der Sklaverei und des Aberglaubens verlassen. Sie waren aus einer Welt des Egoismus, der Gier und der Unehrlichkeit herausgekommen. Und jetzt waren sie Teil einer neuen Gemeinschaft, die so anders war als alles andere, was sie bisher kannten. Als Kinder Gottes hatten sie Geschwister gefunden. Gott hatte ihnen Menschen zur Seite gestellt, die ihnen fortan beistanden. Sie hatten Menschen gefunden, die ihnen zuhörten und freundlich und barmherzig zu ihnen waren. Plötzlich herrschte eine ganz andere Atmosphäre, denn hier waren 3000 veränderte Menschen, die Gott anders und neu gemacht hatte. Sie waren wiedergeboren. Kein Wunder, dass die Gemeinde damals unglaublich schnell wuchs und dass sich das Wort Gottes schnell in einem riesigen Gebiet ausbreitete. Denn sie waren einfach andersartig und anziehend. Mehr und mehr Menschen wurden von den ersten Christen und ihrer Botschaft angezogen. Denn diese einzigartige Gemeinschaft war anders als alles andere auf der ganzen Welt. In dieser einzigartigen Gemeinschaft herrschte die Liebe Gottes, die die einzelnen Christen in die Welt hinein kommunizieren sollten. Und genau so sollte es auch heute sein. Natürlich würde ich mir wünschen, dass auch heute, idealerweise in Göppingen, täglich Menschen zu Jesu Gemeinde hinzugefügt werden. Das ist ganz klar, das ist das Ziel. Aber das meine ich jetzt nicht. Was ich meine ist, auch heute sollte die Gemeinde Jesu eine einzigartige Gemeinschaft sein, deren Andersartigkeit und Liebe andere Menschen anzieht und für ein Leben mit Jesus begeistert. Wir sollen anders sein. Ein anderes Volk, eine andere Kultur, eine Oase inmitten der Wüste, ein schattenspendender Baum in einem Sommertag, ein Becher kühles Wasser in der Hitze des Tages, ein Ort, an dem du kommen kannst und an dem du weißt, dass du nicht zurückgewiesen wirst, dass du angenommen und geliebt wirst. Brüder und Schwestern, die Familie Gottes. Eine Familie, in der die Liebe Gottes herrscht. Die Welt veränderte sich nach Pfingsten durch den Einfluss den Jesu Gemeinde auf diese Welt hatte. Und so sollte es auch heute sein. Pfingsten ist einer der größten Feiertage der Christenheit. Auch wenn Pfingsten im Jahresverlauf doch irgendwie immer wieder etwas untergeht. Weihnachten, die Geburt Jesu. Ostern, die Auferstehung Jesu. Aber Pfingsten feiern wir die Geburt der Gemeinde Jesu Christi. Die Geburt einer Gemeinde, die von Jesus gegründet wurde, deren Auftrag es ist, die Liebe Gottes zu kommunizieren, die eine einzigartige Gemeinschaft als Familie Gottes ist und die von vollkommener Freude geprägt sein soll. Und ich möchte dich einladen, ein Teil dieser Gemeinschaft zu sein, ein Teil der Familie Gottes zu sein oder zu werden und die gute Botschaft in die Welt hinein zu kommunizieren. Darum geht's an Pfingsten. Amen. Ich habe behauptet, wir hätten Grund, fröhlich zu sein. Ich habe behauptet, wir hätten von Gott so viel bekommen, wofür wir danken können. Lasst uns das doch tun. Lasst uns beten. Lasst uns eine Gebetsgemeinschaft haben. Wir können danken. Wir können natürlich auch bitten. Wir können, wir können Gott alles sagen, weil wir durch seinen Geist eine direkte Verbindung zu ihm haben. Also lasst uns danken und bitten. Lasst uns auch nochmal dran denken, dass das, wofür wir eigentlich lange gebetet haben, der neue Versuch mit einer Jungschar per Zoom, lasst uns dafür beten, dass das funktioniert, dass Thorsten oder wer auch immer vielleicht noch helfen will, die richtigen Ideen dafür haben. Lasst uns einfach Gott alles sagen, was uns beschäftigt. Und ich werde den Abschluss machen.
Vater im Himmel, wir danken dir für die Begeisterung, die du wirkst. Wir danken dir für deinen Geist, den du uns gegeben hast, jedem von uns. Wir danken dir für die Predigt, auch dass Gerrit uns das so dein Leben und dein Ziel uns so ganz deutlich vor Augen geführt hat. Herr, wir bitten dich, dass das Auswirkungen hat in unserem Leben, auch in unserer Gemeinde. Wir danken dir vor allem für die Freude, die du uns gibst, weil wir dir vertrauen dürfen. Amen.
Ja, ich möchte dir auch von Herzen danken, dass wir heute an den Geburtstag deiner Gemeinde denken dürfen. Und ich möchte dir danken, dass du uns auch zur Gemeinde hinzugetan hast, dass wir jetzt deine Kinder heißen dürfen. Aber ich möchte ja auch bitten, dass du uns immer wieder an den Auftrag erinnerst, Herr, dass wir Licht in dieser Welt sind, dass wir auch hinausgehen, dass wir andere Menschen zu dir einladen. Herr, schenk, dass es immer wieder unser Herzensanliegen ist, andere Menschen zu dir einzuladen, Herr, das Evangelium weiterzugeben, dass du uns da gebrauchst, Herr, gerade auch hier in Göppingen und Umgebung, in unserer Umgebung. Herr, dass uns das auf dem Herzen liegt und dass das auch nach Hause deutlich werden darf, dass wir zu dir gehören. Ich möchte aber auch heute Morgen, Herr, bitte für unsere Kranke und Schwache, Herr, gerade auch an Corinna, dass du es immer wieder aufrichtest, dass du ihr beistehst, auch wenn der Günther jetzt nicht da ist, Herr. Segne du sie ganz reichlich und schenke einfach, dass sie wieder ganz gesund werden darf. Sei du aber ein Günther, Herr. Du weißt, was er braucht und kannst auch wirklich schenken, dass auch er wieder bald heimkommen kann, Herr. Möchte dir die ganze Situation auch dort anbefehlen. Amen.
Ja, Jesus, hab zu Dank, dass du mich bewahrst, dass du mir die richtige Kraft gibst, auch wenn es momentan durch die Chemo und durch die Pandemiezeit, durch Zeiten der Drangsal geht. Aber das hast du in der Hand. Du hast alles vorherbestimmt. Du hast es zugelassen. Du kannst auch mir helfen, dass ich nicht untergehe. Hab Dank, dass wir eine Gemeinde haben dürfen und haben auch Dank, dass einzige Geschwister bereit sind, auch da in die Bresche zum Springen. Hab Dank, dass du es möglich machst, Du allein bist der alleinige Arzt. Hab Dank, dass du auch unsere Gemeinde in deiner Hand hältst. Amen.
Herr Vater, wenn wir uns die Feste in der Bibel ansehen, dann erkennen wir, dass alles irgendwie zusammengehört. Weihnachten und Ostern gehören zusammen und Pfingsten gehört voll und ganz mit dazu. All das ist der Plan, den du gefasst hast, um uns zu retten. Und du hast uns als Gemeinde zusammengestellt, damit wir uns gegenseitig unterstützen können, deinen Auftrag umzusetzen. Damit wir uns gegenseitig helfen und beistehen können, aber eben auch, damit wir deine Botschaft an die Menschen bringen können. Und so bitte ich dich darum, dass du uns hilfst, diesen Auftrag umzusetzen. Ich bitte dich darum, dass wir uns eben wirklich gegenseitig stärken durch Gemeinschaft, wie auch vielleicht heute das Kaffee trinken. Dass wir uns gegenseitig stärken, indem wir in Gottesdiensten oder Bibelstunden auf dein Wort hören. Ich bitte dich aber auch darum, dass du uns hilfst, dein Wort an die weiterzugeben, die sonst vielleicht nicht die Möglichkeit dazu haben. Ich danke dir dafür, dass wir die Jungschar wieder haben. Ich danke dir dafür, dass Thorsten sich so sehr dafür engagiert. Und ich bitte dich darum, dass du ja morgen dabei bist, dass du hilfst, dass die Technik klappt, aber auch, dass die Kinder interessiert sind und dass sie kommen dürfen und einfach mit dabei sind. Ich danke dir dafür, dass du unser Leben im Blick hast und dass wir, ja, weil wir eben diese Beziehung zu dir haben, mit allem, was uns beschäftigt, zu dir kommen dürfen. Und so bitte ich dich darum, dass du in unser Leben eingreifst, dass du uns unterstützt bei allem, was wir tun, besonders auch bei allem, was wir für dich tun. Und ich bitte dich darum, dass du uns segnest und ein Segen für andere werden lässt. Amen. Wir hören auf das nächste Lied. Und einfach nur nochmal als Erinnerung natürlich, denkt dran, wir können keine Kollektenkörbchen rumgeben, aber ihr könnt eine Spardose nehmen und ein bisschen was reinschmeißen, wenn ihr möchtet, uns überweisen, wie auch immer. Ganz wie ihr möchtet. Aber jetzt lasst uns auf das nächste Lied hören.
Ein Zeuge sein von dem, was Gott in mir verändert hat.
Ich will meinen Nächsten sehen. Ich will meinen Nächsten sehen. Stadt, Land, Welt, meine Botschaft, die Kreise. Geht hin, so hat Jesus gesagt.
Er hat gesagt,
Gottes Geist geht mit uns auf die Reise. Alle Grenzen überwindet seine Kraft.
In unserem Kreis, in unserem Land und auf dem ganzen Kontinent sollen die Leute spüren, dass in uns die Liebe Gottes brennt.
Gottes Bau an jedem Ort. Gottes Bau an jedem Ort. Stadt, Land, Welt, eine Botschaft, die Kreise. Geht hin, so hat Jesus gesagt. Gottes Geist geht mit uns auf die Reise. Alle Grenzen überwindet seine Kraft.
Und schließlich sendet Jesus uns auch bis ans Ende dieser Welt, bis er aus allen Ländern sich ein großes Volk zusammenstellt.
Allen Menschen gilt sein Wort. Allen Menschen gilt sein Wort.
Stadt, Land, Welt, eine Botschaft, die kreisen. Gehet hin, so hat Jesus gesagt.
Er hat gesagt,
Gottes Geist geht mit uns auf die Reise. Alle Grenzen überwindet seine Stadt, Land, Welt, eine Botschaft, die kreisen. Gehet hin, so hat Jesus gesagt.
Er hat gesagt,
Gottes Geist geht mit uns auf die Reise. Alle Grenzen überwindet seine Kraft.
Und damit sind wir am Ende angekommen. Einfach nochmal die Erinnerung. Heute Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen, falls ihr euch Kaffee und Kuchen besorgt. Aber ihr seid herzlich dazu eingeladen, ja, dass wir zusammen Kaffee trinken, dass wir zusammen einfach noch ein bisschen Zeit und Gemeinschaft miteinander verbringen. Und jetzt, ja, jetzt könnt ihr, wenn ihr möchtet, gerne aufstehen zum Segen. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.